Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Du, wenn diese Folge rauskommt, bist du gerade mal wieder in London.
Ich hoffe es, gell? Ich hoffe es. Wenn wir jetzt gesundheitlich fit bleiben, dann ja. Ja. Und gehen wir davon aus, im besten Vertrauen.
Wenn du jetzt tatsächlich gerade, wenn diese Folge rauskommt, in London bist, was wirst du da tun?
Ich werde mal, also diesmal bin ich ja mit Kind zum ersten Mal. Und das heißt, lauter Sachen, die ich davor noch nicht getan habe wahrscheinlich, und dann aber auch die Klassiker ins Theater gehen. Ne? Es gibt ein Stück im Royal Court Theatre, das ist sozusagen das Theater, was neues Drama seit den 60er Jahren herausgebracht hat, also die sozusagen so die experimentelle Bühne sind in England und die ganz viele großartige Dramatiker und Dramatikerinnen rausgebracht haben, wie Sarah Kane und andere. Und da gucke ich mir jetzt ein Stück an, das heißt The Shitheads. Da geht es um Steinzeitmenschen und wie die miteinander umgehen.
Oh.
Ich bin mal sehr gespannt, aber weißt du, vielleicht kennst du das aus anderen Kontexten. Manchmal ist es einfach so, es gibt dann halt was Bestimmtes und du vertraust quasi dem Ort. Du vertraust der künstlerischen Leitung oder so an diesem Ort oder du vertraust, keine Ahnung, dem, du kennst es vielleicht auch so von Verlagen, dass man so kleine Verlage hat, wo man einfach so denkt, es wäre jetzt nicht unbedingt mein Thema oder es kann vielleicht auch ein bisschen daneben sein, aber es ist auf jeden Fall, ist es irgendwie interessant oder so, deswegen gehe ich dann da einfach hin und guck's mir an.
Das finde ich interessant, weil ich mich mehrere Sachen frage, nämlich auch, wie das sprachlich umgesetzt wird, weil gerade auch mit so Büchern wie von Ulrike Dresner.
Doggerland
oder auch Uli Lust, die ja dokumentarische Comics gemacht hat, die vielfach ausgezeichnet sind, auch zu Eiszeit, zu Steinzeit, Menschen. Und da auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen eben mit Poesie oder mit Bildhaftigkeit versucht wird, deren Sprachmächtigkeit auch festzuhalten. Bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns erzählen wirst, wie das dort gelungen ist. Also man unterstellt denen ja häufig dann, oder man weiß ja auch, dass die teilweise eher eine Lautsprache gesprochen haben, im Sinne jetzt von weniger Vokabeln oder Begrifflichkeiten, viel auch Gesten. Finde ich auch sehr interessant. Bei der Jagd haben die ja viele Gesten benutzt, weil die ja gar keine Geräusche machen konnten, um das Wild nicht zu verschrecken. Also diese Kombination musst du mir unbedingt berichten.
Es ist ein Debütstück, deswegen bin ich umso gespannter, aber es ist wohl jemand, der Gedichte schreibt, das könnte helfen. Irgendwie hat man dann so das.
Das hilft immer.
Man hat so die Vorstellung, ne, dass das dann hilft. Ich bin gespannt, ich werde davon berichten, Lynn.
Im Vulkan.
So, und wir bleiben gleich in Großbritannien, weil ich mich da so gerne aufhalte. Ne? Ja. 2026 ist nämlich in Großbritannien, also dieses ganze Jahr über, das National Year of Reading. Und das ist ja sowieso so ein Ding, dass man dort ständig irgendwelche Kampagnen hat oder so Sachen, die dann so ausgerufen werden. Es wird dann gerne auch mal, ich kann mich noch an die Corona-Zeit erinnern oder so, da werden diese Parolen dann auch immer auf diesen, also der Premierminister steht an so einem Pult und vorne an dem Pult steht dann immer die Parole fürs Volk sozusagen drauf, ne? Und dieses Denken in Kampagnen oder in so großen Charity-Events und diese Dinge, das ist in Großbritannien doch recht üblich. Und jetzt also das National Year of Reading, und ich wollte da drauf mal hinweisen, denn unter anderem, also da beteiligen sich ganz viele Institutionen, unter anderem hat Penguin Random House, also diese riesige, gigantische Verlagsgruppe, die ja jetzt inzwischen auch in Deutschland operieren, mit Penguin gibt es ja jetzt auch diese Bücher hier.
Da ist zum Beispiel Doggerland erschienen.
Genau. Genau, ja, stimmt. Und sie erscheint da jetzt komplett eigentlich, ne? Die haben jetzt einen, wie sagt man, ein Scheme, ein Programm aufgesetzt, wo sie Stipendien geben an Buchhandlungen, an unabhängige Buchhandlungen, die sich sozusagen dafür einsetzen, dass Kinder mehr zum Lesen gebracht werden. Und die Times, die London Times hat eine Kampagne gestartet, die heißt Get Britain Reading, und da gibt es halt dann so Artikel, Kolumnen, irgendwie Stars, die an Schulen gehen und da, ne, so, also dass man versucht sozusagen möglichst viele Leute mit zum Lesen zu bringen. Oft geht es auch so über so Challenges, also dass man so irgendwie sagt, okay, jetzt wird dieses Buch gelesen und alle versuchen bis da und dahin so und so viele Seiten zu lesen oder für die und die Seiten gibt es dann irgendwie Preise oder ne, also so ein, sozusagen so das in so eine sportliche, kompetitive Richtung zu
locken. Ja, diese Gamification ist ja auch also etwas sehr Motivierendes, ne, warum das nicht darauf anwenden, Punkte
ja,
sammeln
genau,
und so weiter.
Genau. Also ich finde, was mir daran gefällt, glaube ich, ist so diese mit Freude und Kreativität daran gehen, wie kann man Leute zum Lesen bringen und das so ein bisschen mehr scheinen dann manchmal und das ist vielleicht auch ungerecht und wenn ihr irgendwie andere Beispiele habt, schickt die uns gerne mal und dann reden wir super gerne darüber, aber mir scheinen manchmal so die deutschen Versuche, die dann so an Bibliotheken oder so gemacht werden, etwas so ein bisschen bieder im Vergleich. Weißt du, was ich meine? Dass man so sagt, ja, wir lesen euch jetzt ein wertvolles Kinderbuch vor und ihr setzt euch alle schön hin und hört zu und dann dürft ihr auch was mit sagen. Und das ist irgendwie so, das ist nett und ich bin mir auch sicher, dass es Kinder gibt, die dann darauf anspringen. Aber ich habe auch gleichzeitig den Verdacht, dass es halt die Kinder sind, die sowieso schon von ihren Eltern jede Woche in die Bibliothek gefahren werden.
Ja.
Und deswegen sind solche Sachen, wo man sozusagen versucht, das Ganze so über Stars zu machen, über irgendwie Spiele, über Wettbewerbe und so, habe ich manchmal das Gefühl, das holt dann doch noch ein bisschen breiter ab und ja, ist dann auch vielleicht ganz gut, wenn das dann halt so landesweit in einer großen Zeitung und sowas erscheint. Das heißt, ich will mir da meinen Optimismus nicht nehmen lassen und der ist aber auch notwendig, weil der Grund dafür, dass es das gibt, ist, dass halt die Zahlen in Großbritannien, und das gilt aber eigentlich, glaube ich, für viele Bereiche, aber in Großbritannien hat man es eben jetzt, gibt es Statistiken, dass einfach die jungen Menschen zu wenig lesen oder viel, viel weniger lesen, so, ne? Und dass man sich einfach Sorgen macht um den Lesenachwuchs und auch um die Lesekompetenz ja auch. Das ist ja auch inzwischen wirklich ein Problem, dass es nicht nur eine Entscheidung ist, ich will nicht mehr lesen, sondern dass wirklich so grundlegende Kompetenzen im Verstehen von Sprache, in der Fähigkeit, Sprache zu sprechen, zu schreiben, zu lesen, fehlen. Und das soll da sozusagen auch, und das ist der ernste Hintergrund, eben wieder aufgeweckt werden. So in
ja, es ist auch wirklich wichtig, weil es geht nicht nur ums lesende Verstehen, was, wie du gesagt hast, zu Recht natürlich total wichtig ist. Die Folge ist auch, dass die Leute schlechter schreiben. Und in ganz großer Konsequenz, und das merkt man jetzt schon an verschiedenen Bereichen, lässt ja auch die Fähigkeit der Nachwuchsschriftstellerinnen nach.
Ja.
Also man merkt einfach in verschiedenen Bewerbungsprozessen, bei denen ich jetzt auch schon hier und da Einblick bekommen habe, mehrfach über die letzten Jahre, dass es schon irgendwie nicht in der Masse abnimmt, dass Leute sich fürs Schreiben interessieren, aber in der Qualität. Und gleichzeitig einhergeht damit oft die Aussage, ja, ich lese gar nicht so viel. Ich schreibe vor allem gerne. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber man merkt einfach eine Korrelation. Und ich weiß nicht, also ich finde, ich habe jetzt erst wieder einen Film gesehen, wo die Tochter von Siri Hustvedt erzählt, dass Siri Hustvedt ihrer Tochter jeden Abend 1 bis 2 Stunden vorgelesen hat. Und wie du schon sagst, gerade da, wo das Bewusstsein da ist, da gehen die Kinder auch in die Bibliotheken, da wird sowieso viel gelesen und es braucht halt irgendwie Maßnahmen, um buchfernere Haushalte wieder für das Lesen zu begeistern. Und gleichzeitig ist Lesen immer noch stark ökonomisch verbunden. Nicht mal dadurch, dass Bücher teuer sind, man kann die ja auch ausleihen, aber Lesen ist etwas, was enorm viel Zeit kostet und eben auch wirklich ein Commitment. So ein Roman, auf den musst du dich einlassen und gerade am Anfang, das ist ja wie beim Lesen lernen in der Schule, wenn das alles noch ein bisschen mühselig ist, dann macht das nicht gleich Spaß. Man muss das immer und immer wieder tun und üben und trainieren und es gibt Bücher, die sind anspruchsvoller, die brauchen mehr Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Familie, wo beide Eltern 40 Stunden arbeiten, mehrere Kinder haben und trotzdem vielleicht finanziell nicht so gut aufgestellt sind.
Die Bücher bleiben einfach liegen, also selbst wenn sie da wären so.
Das bleibt einfach liegen, ja.
Und dann hast du vielleicht die paar, die sich irgendwie aus eigener Begeisterung da reinstürzen. Mhm. Solche Beispiele hat man ja auch immer wieder. Aber ich denke auch, es ist schon eine Verantwortung auch von der Gesellschaft sozusagen danach zu gucken, weil Sprache nun mal das ist, was wir auch benutzen. Also das, was du gesagt hast, einerseits die Autoren, Autorinnen, aber andererseits auch wirklich so im Leben einen ordentlichen Satz zustande zu bringen und irgendwie Sprache so verwenden zu können, dass du nicht in Situationen ausgebotet wirst, weil du dich einfach sprachlich nicht wehren kannst, sag ich mal. Weil du dich nicht vermitteln kannst. Das ist ja, das geht ja dann in alle Lebensbereiche. Da geht es ja nicht mehr nur darum, irgendwie, wie ist jetzt der Schreibnachwuchs.
Ja, natürlich. Und ich habe eine kleine Anekdote, die habe ich dir, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten erzählt. Ich hatte mal eine Lesung an der Berliner Schule.
Ja, genau.
Und vorher kam die, ich glaube, es war die stellvertretende Schulleiterin oder sogar die Schulleiterin zu mir und meinte, ja, Frau Rieger, also die sind 13, 14 Jahre alt und die können sich nicht mehr verständlich machen. Wenn da irgendwie eine Schlägerei auf dem Schulhof ist und du fragst diese Kinder, was ist passiert, dann fällt es denen schwer, das zusammenhängend darzustellen im Sinne von, okay, so und so ist die Situation entstanden, dann ist das und das passiert. Und genau diese Zusammenhänge zu versprachlichen brauchst du ja auch, um die gedanklichen, also und um die emotionalen und psychologischen Hintergründe zu begreifen und damit dann eben auch aus dieser Situation vielleicht etwas in irgendeiner Form zu lernen oder mitzunehmen. Und das ist jetzt natürlich eine Anekdote, deswegen sage ich das auch so, das hat keinerlei Evidenz oder Aussagekraft für die Allgemeinheit. Und ich bin auch die Letzte, die irgendwie die ganze Zeit so kulturpessimistisch auf die Jugend blickt. Aber ich erzähle das, weil es mir in diesem Zusammenhang einfällt, weil an diesem Beispiel mir klar wurde, wie grundlegend wichtig es ist, sich verständlich machen zu können. Das ist auch unabhängig von der Sprache. Ne? Es geht jetzt hier gar nicht um Deutsch als Sprache, sondern es geht um die grundlegende Fähigkeit, sich der Umwelt und dem Gegenüber verständlich machen zu können. Und in letzter Konsequenz muss ich da ehrlicherweise auch an Kaspar Hauser denken. Wenn du irgendwann, und das wirkt jetzt vielleicht drastisch, ich will jetzt gar nicht so eine Drastik aufmachen, aber wenn wir uns die Bedeutsamkeit von Sprache bewusst machen wollen, dann kommen wir um Kaspar Hauser ja nicht drum rum und um die krassen Auswirkungen, die so ein Sprachverlust tatsächlich haben kann.
Die helle Kammer.
Josef, ich bin so glücklich heute. Wir reden heute über ein Buch und über eine Autorin, die ich letztes Jahr ganz zufällig entdeckt habe. Ein Hoch auf die Verschenkekiste. Ich habe nicht mal ich. Mein Mann hat auf der Straße dieses Buch gefunden. Und ich bin so stolz, weil er hatte einfach so das perfekte Auge für dieses Buch. Ihr könnt euch das auch mal bei Instagram angucken. Wir haben euch das fotografiert. Das sieht nämlich irgendwie ziemlich unscheinbar und gleichzeitig extrem faszinierend aus, finde ich. Und nur deshalb hat er es mitgenommen. Und es ist dann zu meinem absoluten Top-10-Kanon geworden. Und wir wollen uns heute mal mit der Autorin, mit der Erzählung, um die es hier heute geht, beschäftigen auch. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass dieses Buch, wir sprechen ja auch oft über Sachen, die gerade total aktuell sind und in aller Munde, erst letzte Woche über Wuthering Heights. Und ich liebe aber diese Momente, wenn wir so ein bisschen in irgendwas eintauchen, was auch so schon in Vergessenheit geraten ist. Also heute gibt es eine Folge und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es jemanden gibt, der schon von dieser Autorin gehört oder gelesen hat.
Dann stelle ich sie uns mal ein bisschen vor und wir tauchen mal in ihr Leben ein. Es geht um Genno Hartlaub und sie wurde am 7. Juni 1915 in Mannheim geboren. Ihr Vater war Gustav Friedrich Hartlaub und der war Direktor an der Mannheimer Kunsthalle. Das war ein ziemlich beeindruckender, aber auch schwieriger Mann, wenn man das so von dem, was man so weiß. Und er war aber auch sehr einflussreich vor allem. Also der hat in den 1920er Jahren den Begriff der neuen Sachlichkeit geprägt. Also ja, eine sehr berühmt gewordene Kunstströmung und hat seine Kinder sehr, ja, hart und eigenwillig erzogen. Die durften nämlich kaum Kontakt zu anderen Kindern haben, sondern waren immer nur zu zweit eigentlich. Er hat sie so abgeschirmt von anderen Kindern und hat sie dafür aber in alle möglichen Kunstausstellungen geschleppt, hat ihnen Bücher zu lesen gegeben und hat sie sozusagen so wirklich gebildet nach seiner Vorstellung, wie sie gebildet werden müssen.
Das erinnert mich an zweierlei. Das erinnert mich einmal so ein bisschen an die Bronte-Schwestern.
Genau.
Und total. Es erinnert mich, abgesehen von dem Kunstaspekt, auch so ein bisschen mal wieder an Wuthering Heights. Zwei Kinder, die extrem eng zusammen aufwachsen, aber nicht viel anderen Einfluss haben.
Und dort den Bogen nochmal hinzuspannen, die zwei Geschwister, so Genno Hartlaub und ihr Bruder Felix, haben auch sich in ihre eigene Kunst- und Mythenwelt dann eingesponnen. Also die hatten dann so ihre eigenen Fantasien und sowas, ne? Und ihre eigene Welt sozusagen, ihre eigene Kommunikation. Also da sind wir auch wieder bei den Bronte-Schwestern. 1933 verlor der politisch liberale Vater dann seine Stelle als Direktor der Mannheimer Kunsthalle. Man kann sich das vorstellen. Und Genno Hartlaub durfte dann nicht studieren. Sie wich in eine kaufmännische Lehre aus. Felix also der Bruder durfte aber studieren. Das heißt, es hatte nicht nur was mit den Nationalsozialisten und ihren Gesetzen zu tun, sondern eben auch was damit, dass Geno Hartlaub die Frau war oder ne, die Tochter. Und eben dann diese Lehre macht. Und Felix studierte aber in Berlin Geschichte. Allerdings blieb er dort so ein bisschen Außenseiter. Also der hat sich da in Berlin auch nicht so richtig wohlgefühlt. So. Ich habe zwei Zitate mitgebracht, die sich beide auf dieses Geschwisterverhältnis beziehen. Und sie sind beide von Geno Hartlaub selber. Das erste ist, ich habe mich immer sehr gern ausgeblendet. Da muss man ein Stichwort sagen, was übrigens auch für meinen Bruder gilt. Wir waren Tarnkappenmenschen. Wir konnten uns unsichtbar machen, wirklich. Wenn wir irgendwo reinkamen bei einem Empfang oder so, das hat überhaupt kein Mensch gemerkt. Also das fand ich irgendwie,
oh, wow.
Das passt auch, finde ich, ne, zu dieser Beschreibung, wie diese Geschwister sich so ein bisschen abgekapselt haben und das auch einfach nicht gewohnt dann waren, auch abgeschottet wurden. Und da merkt man also so diese Gemeinsamkeit zwischen den beiden. Und man kann sich vorstellen, dass es da eine sehr tiefe Beziehung auch gab und auch so ein bisschen so, man wird in dieselbe Situation geworfen und hat dann nur sich so. Auf der anderen Seite gab es aber auch, weil sie sich nun mal beide dann mit demselben beschäftigten, auch ein Konkurrenzverhältnis. Beide waren künstlerisch tätig, haben geschrieben. Und da hat sie zugesagt, bei Felix war das eine schwierige Situation. Wir waren sehr aneinander gekettet und wollten auch gleichzeitig zu schreiben beginnen. Und das haben wir auch getan. Die erste Novelle von Felix heißt Partenope und spielt in Neapel. Und meine heißt Die Entführung und spielt auch in Neapel. Felix und ich haben uns nicht nur gegenseitig befruchtet, sondern auch gestört. Denn man dachte ja, wenn einer in einer Familie schreibt oder malt oder Musik macht, dann ist das genug. Und das ist also das Geschwisterverhältnis der beiden. 1939 wird Felix Hartlaub in Berlin zur Wehrmacht eingezogen. Er arbeitete später beim Kriegstagebuch in Hitlers Führerhauptquartier mit. Das war sozusagen so ein offizielles Tagebuch, was eben geführt wurde und dann immer wieder aktualisiert wurde über den Verlauf des Krieges. Und was aber das Besondere ist, er verfasste geheime Aufzeichnungen über den Krieg aus diesem Führerhauptquartier. Und hat dann gesagt, aus der windstillen, toten Mitte des Taifuns, so hat er das genannt, sozusagen die Situation, in der er da in diesem Führerhauptquartier sitzt und heimlich neben dem offiziellen Tagebuch auch noch die geheimen Aufzeichnungen schreibt. Und die sind bis heute tatsächlich ein wichtiges Dokument über die NS-Zeit. Im Frühjahr 1945, also am Ende des Krieges, während der Kämpfe um Berlin, verschwindet Felix Hartlaub und man weiß nicht, bis heute nicht, was mit ihm passiert ist. Der ist verschollen. Geno arbeitet nach dem Krieg als Lektorin und zwar bei der von Dolf Sternenberger gegründeten Zeitschrift Die Wandlung in Heidelberg. Das heißt, eigentlich ein Katzensprung quasi von Mannheim entfernt. Und dort in dieser Zeitschrift werden unter anderem Schriften von Hannah Arendt oder Marie-Louise Kaschnitz, über die wir auch vor ein paar Folgen vorher mal gesprochen haben, veröffentlicht. Das heißt, es ist schon eine Zeitschrift, würde ich mal sagen, mit dem Puls am Zeitgeist. Und vor allem eine, die halt Frauen veröffentlicht, ne? Also, und auch im großen Maße. Das ist auch so ein bisschen so ein Merkmal von ihr. Später arbeitet sie bei verschiedenen Verlagen. 1947 erscheint dann ihr erster Roman. Der heißt Anselm der Lehrling und der erzählt von einem weltfremden jungen Mann, der aus seinem Alltag in eine Traumwelt voll mythischer Figuren flüchtet. Da haben wir wieder so ein bisschen auch so dieses Motiv, diese Kindheit der beiden Geschwister. Ne? So gesehen ist der Roman typisch für ihr Schreiben, weil sie hat sich stark an der literarischen Romantik orientiert und auch dafür interessiert, so an Mythen, an Fantasie und so weiter. Das hat aber dazu geführt, dass sie es im deutschen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit nicht so leicht hatte. Sie war tatsächlich auch Mitglied der Gruppe 47, aber da waren ja sozusagen die Kahlschlag- und Trümmertexte gefragt und jetzt muss alles anders und sowas. Und da war sie mit ihrer Fantasie quasi, das hat einfach nicht reingepasst. So, ne? Das war so ein bisschen wie, okay, was erzählt die da so? Das ist doch jetzt nicht angesagt. Sie hat aber in den Folgejahren kontinuierlich geschrieben und auch veröffentlicht. Und ihr eigenes Werk, bestehend aus Romanen, Erzählungen, Reiseberichten und auch autobiografischer Prosa, hat aber weniger Aufmerksamkeit erfahren als ihre Herausgebertätigkeit. Sie hat nämlich ab den 50er Jahren den Nachlass ihres Bruders veröffentlicht und verwaltet und in diesem Nachlass mit diesen Dokumenten auch über die NS-Zeit, der hat halt eine größere Aufmerksamkeit gekriegt als ihre eigenen Texte, die dann immer wieder parallel dazu eben rauskamen. 1962 bis 1975 hat sie als Redakteurin beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt in Hamburg gearbeitet. Dafür ist sie auch nach Hamburg gezogen. und war ziemlich froh, aus Süddeutschland wegzukommen, entfliehen zu können, wie es einmal heißt, wo sie sich immer eingesperrt vorgekommen ist, was man sich irgendwie nach der Kindheit sehr gut vorstellen kann, würde ich mal sagen. Und sie hat dann bis zu ihrem Lebensende 2007, bis zu ihrem Tod in Hamburg gearbeitet und gelebt. Und ich habe zum Abschluss dieses biografischen Abrisses, bevor wir dann zu dem Buch kommen, was dir so gut gefallen hat, ein Zitat mitgebracht, wo sie über ihr eigenes Schreiben spricht. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant für uns. Und zwar wurde sie in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt aufgenommen und hat dazu sozusagen Auskunft gegeben über ihr Schreiben in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie man die spärlichen Erzeugnisse von Schriftstellern meines Jahrgangs, die durch Krieg und Terror dezimiert worden sind, später einmal einordnen wird. Manchmal kommt es mir vor, als säßen Leute meines Alters zwischen sämtlichen Stühlen und Stilrichtungen. Vielleicht könnten sie jenen magischen Realismus fortsetzen, der durch Namen wie Döblin gekennzeichnet ist. Mit dem Jahr 1933 brach diese Entwicklung in der Literatur jäh ab. Nach 1945 wurde sie nur zögernd, etwa durch Schriftsteller wie Wolfgang Köppen, wieder aufgenommen. Hoffnungslos romantisch nannte neulich ein junger Kollege eine meiner Erzählungen, die ich selbst bitter, hart und traurig finde. Hoffnungslos, sagte er, obgleich oder weil die Hoffnung in ihr noch eine entscheidende Rolle spielt.
Josef, danke für das Zitat. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Zitat, das wir jetzt so ein bisschen unterfüttern werden. Wenn wir über ihre Erzählung sprechen, Genoveva Hartlaub, Der Mond hat Durst. Das ist eine Erzählung von 1963 und ein bisschen aufgemacht wie ein Lyrikband, was die Autorin bedauert und was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass das Buch kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Kritikerin Sigrid Weigel hat 1985 ein Interview mit der Autorin geführt und unter anderem auch darüber gesprochen, dass dieses Buch so wenig beachtet wurde. Sie hält nämlich diese Erzählung für das Beste, was Geno Hartlaub je geschrieben hat, und es ist wirklich eine absolute Widerfahrnis, diese Geschichte zu lesen. Ich habe auch diese Ausgabe, die ich da gefunden habe, die hat dieses Interview auch hinten mit drin. Also das ist nicht die erste Auflage. Ich war aber so frei, mir diese erste Auflage auch noch gebraucht zu holen, weil ich irgendwie dachte, ich muss mein Fandom so ein bisschen kultivieren. Ja. Ich will dir mal mit einem Zitat reingehen, weil die Sprache von Geno Hartlaub wird uns immer wieder beschäftigen. Und diese Erzählung ist so verdichtet, die ist hier, jetzt muss ich mal kurz gucken, die ist hier 150 Seiten lang und so verdichtet, dass man quasi wirklich gut zitieren kann. In Romanen fällt mir das oft schwer, weil die Zitate manchmal gar nichts mehr aussagen, weil das ein Teil eines großen Ganzen ist. Und das ist hier natürlich auch so, dass es ein großes Ganzes bildet. Aber ich finde, wir hatten es von den Gedichten und es hilft, sie zu schreiben. Ich habe das Gefühl, es steckt auch eine Dichterin in Geno Hartlaub. Diese Erzählung beginnt folgendermaßen. Damals wusste ich noch nicht, wie es ist, wenn die Erde über den Mondgebirgen aufgeht als rotglühender Riesenball. Ich blickte noch nicht zu ihr auf. Ich entdeckte nicht die Schatten der Alpenketten, die ausgezackten Ränder der Kontinente und die Ozeane auf ihrer Oberfläche. Ich hatte noch nicht gelernt, ohne Luft zu atmen und Kälte und Hitze gerade zu ertragen, bei denen die Menschen erfrieren oder verbrennen. Ich wusste noch nicht, wie man unter der Drohung der Erdkugel lebt, die am Mondhimmel hängt und jeden Augenblick niederstürzen kann, um den kleinen Trabanten im All mit den aufgestürmten Schlackenhalden und den Kraterlöchern zu vernichten. Diese Erzählung, über der diese drohende Erde hängt, die handelt von einem Geschwisterpaar, Nino und Nini. Und damals hatte sich Geno Hartlaub mit Platon auseinandergesetzt und war extrem fasziniert von der Idee der Kugelmenschen. Sagt dir das was?
Ja, aber ich kann es jetzt nicht, die getrennt werden und dann, wenn sie zusammen sind, bilden sie die Kugel, ne?
Genau. Ja. Also die einst zusammengehörten als Kugelmenschen und zusätzlich zu der klassischen Vorstellung von Männern und Frauen existierten und die eben aus beiden Teilen bestanden. Und dass seitdem so die sehr romantische Vorstellung besteht, dass der Mensch sich zu dieser Zweiheit wieder zurücksehnt, werden wir später nochmal einordnen. Es ging aber Geno Hartlaub in ihrer Erzählung dann weniger um Romantik, sondern vor allem um Identifikation. Und es erinnert mich in dieser Hinsicht und auch nur in dieser Hinsicht so ein bisschen an unser Thema der letzten Folge, der Identifikation zwischen den Kindern Cathy und Heathcliff in Emily Brontes Roman. Die Geschwister heißen nicht nur ähnlich, sie sind auch extrem ähnlich in ihren Äußerlichkeiten. Eine Bekannte der Familie sagt in dieser Erzählung zu der Mutter: Ihre Kinder sehen sich sehr ähnlich, meine Liebe. Manchmal hat man das Gefühl, dass der Junge das Mädchen und das Mädchen der Junge hätte werden sollen. Und sie leben auch sehr symbiotisch. Nino sagt einmal: Solange wir klein waren, haben wir keinen anderen Menschen gebraucht. Wir waren fast immer allein miteinander. Weshalb sollte sich daran etwas ändern? Das Aufwachsen dieser Kinder und diese emotionale Verlorenheit hat sie irgendwie aneinander gebunden, wie oft in so dysfunktionalen Familien. Und diese Gebundenheit sorgt aber im Laufe der Erzählung nicht für Erlösung. Also es gibt eigentlich diese romantische Vorstellung, die wird nicht eingelöst, dass diese Zweiheit, diese Verbundenheit irgendetwas besser macht, sondern es sorgt für Schmerz. Und da, wo diese Zweiheit, diese Verbundenheit Halt gibt, spürt man immer auch die Fessel. Und es gibt dann den Moment in Nino und Ninis Beziehung, da kommt die Gewalt auf, ganz langsam und erstmal nur als dunkle Möglichkeit und so als Vorbereitung ihres eigenen Ausbruchs. Und das ist auch relativ zu Beginn. Aber bevor wir uns das angucken, möchte ich dir noch ein paar Worte zur Erzählsituation sagen. Und die Erzählerin Nini erzählt uns die Geschichte nämlich, die redet auch selbst darüber, wie sie erzählt. Da heißt es an einer Stelle im Buch: Ich erzähle, ich zähle, ich reihe die Ereignisse auf eine Schnur wie die Perlen einer Kette, eines nach dem anderen, die Kette wächst, ich kann sie mir 2-3 Mal um den Hals schlingen, mit der Zeit bekomme ich Übung, ich mache meine Handarbeit schnell und geschickt, sie ist dazu gut, mir die leeren Stunden in diesem Gefängnis mit seiner Sonnenuhr und dem Vogelkonzert vor dem Fenster zu vertreiben, ich binde sie zusammen, meine Geschichte. Es ist langweilig, eine Fleißarbeit. Wie lange fädle ich diese Perlen schon ein? Wie viele Tage stricke ich in diesem Heim für verlorene Töchter? Es macht mir nichts aus. Es regt mich nicht auf. Es ist sogar gut für die Nerven. Was ich erzähle, geht mich nichts an. Eine andere könnte es ebenso gut erlebt haben. Es ist mir fremd. Eine Schauergeschichte, eine Moritat, wie man sie auf Jahrmärkten hört, zur Drehorgelbegleitung mit einem Refrain, der sich dutzendmal wiederholt. Nini ist nämlich in einer Klinik, für psychisch Erkrankte und dort eingewiesen und erzählt von dort ihre Geschichte. Sie ist gerade erwachsen und immer wieder werden ihre Erinnerungen in der Gegenwart verankert, in der sie eben kleine Einblicke auch in diese Klinik gibt, mit so kurzen Momenten wie den wir gerade gehört haben, und die Klinik mit den kalkweißen Wänden und dem gepflegten Garten beschreibt, in den sie aber noch nicht betreten darf. Nini wurde durch die Ereignisse also zwischen in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend traumatisiert und schaut seitdem, und das ist ganz zentral für dieses Buch, wie vom Mond herab auf die Erde und kann einfach nicht zurück. Jetzt möchte ich dir aber die Stelle zeigen, die das Kippen in die Gewalt zeigt. Nino hat öfter in Ninis Zimmer geschlafen, als sie noch klein waren, und hatte dort auch die Hoheit, er ist der Ältere, über das Löschen des Lichtes. Er bestimmt darüber, ob es hell oder dunkel ist. Und jetzt will er die Dunkelheit. Und Nini erzählt: So ist das bei Schwester und Bruder. Sie müssen reden, sich selbst überreden. Sie können nichts schweigend tun. Sie würden sich gegenseitig sogar einen Mord erklären, bevor sie ihn begehen. Ninos Stimme ist dicht an meinem Ohr. Für Menschen wie uns, sagt er, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Sei still, es geht vorüber. Wehre dich nicht, es hat keinen Sinn. Du sollst mich erlösen. Das Märchen von Brüderlein und Schwesterlein fällt mir ein. Sie gingen durch den Wald, er war ein Reh. Er hatte die Sprache der Menschen verlernt. Reh oder Bär, Löwe, wildes Tier mit Pranken und Durst nach Blut. Er lachte wieder, er verschluckte sich, rang nach Luft. Er sagte: Vergiss den Unsinn, Schwesterlein, lass uns von was anderem reden. Ich habe einen Fehler gemacht, den kann ich mein Leben lang nicht wieder gut machen. Ich bin aufgestanden, ganz langsam, erhob mich, stellte einen Fuß auf, zog den anderen nach, ohne die Arme als Stütze zu benutzen. Nino tat, als bemerke er es nicht. Als ich an der Wand entlang ging und nach dem Lichtschalter tastete, sprang er zugleich auf beide Füße. Er ergriff meine Handgelenke und zwang mich in die Knie. »Du bist gemein, das tut weh«, sagte ich mit ängstlicher Kinderstimme. »Tut es dir weh?« Die Umstellung der Worte war mein Urteilsspruch. Stellen wie diese sind übrigens sehr bezeichnend für dieses Buch, weil in ganz kleinen Augenblicken so eine wirklich stark spürbare Stimmung aufgerufen wird, die dann mit winzigen Umstellungen wie die in diesem Satz kippt und man die ganze Zeit spürt, wie diese Beziehung, wie so ein Kippbild, je nachdem von wo man guckt, immer wieder sich verändert. Die Geschwister halten es zu Hause irgendwann nicht mehr aus und eins sei mal gleich vorweggeschickt, wir haben es hier jetzt nicht mit so einer extremen Gewaltgeschichte in der Familie zu tun. Wir sprechen hier mehr von emotionaler Distanz und keinem Zugehörigkeitsgefühl. Die beschreiben das auch, als sie dann aufbrechen, ganz, ganz früh am Morgen wollen sie die Familie verlassen und sie treten aus dem Haus und laufen durch den Garten und sehen ihren eigenen Vater im Garten in der Dämmerung den Garten umgraben und sind total irritiert, weil sie ihn so noch nie gesehen haben und beschreiben dann eben auch, dass es eine sehr herrische Mutter gab und dass der Vater daneben eher zurückgenommen war und emotional distanziert, wie um das wieder auszugleichen. Und diese Kombination eines emotional distanzierten Vaters und einer herrischen Mutter, das wird nicht groß auserzählt. Auch das findet eher in so kleinen Bildern statt, die hier und da eingewebt sind. In diesen Bildern bemerkt man eben, dass die Familie einfach kein Ort des Zuhauses ist. Sie fliehen mit dem Auto nach Spanien, also sie sind schon in einem gewissen Alter dann und in einem dieser spanischen Motels wird Nini dann ihren 16. Geburtstag feiern. Und bevor es 12 Uhr Mitternacht ist, gehen die beiden spazieren. Er legt seinen Kopf in ihren Schoß, sie betrachten die Sterne und auch hier zeigt sich dieses Kippspiel. Er ist verletzlich in diesem Moment und stark an sie gebunden, aber zurück im Hotel wird es dann Mitternacht, Ninis Geburtstag bricht an und hier kippt der Moment wieder und auch diese Stelle habe ich dir einmal mitgebracht, um so ein bisschen nochmal zu zeigen, wie sich dieses Geschwisterverhältnis darstellt. So, und das ist jetzt hier. Muss ich nochmal vorblättern. Da geht's los. Nino bestellt Sekt. Sie wollen anstoßen. Nino flößte mir den Sekt in einzelnen Schlucken ein. Er hielt mir das Glas an die Lippen. Du wirst dich daran gewöhnen, sagte er. Ich bestelle nachher noch eine Flasche. Vielleicht lade ich auch die anderen Herrschaften ein. Nini hat Geburtstag. Sie wird 16 Jahre alt. Sie ist erwachsen, heiratsfähig. Stoß mit mir an. Schau mir ins Gesicht. Ich will der Erste und Einzige sein, der dir gratuliert. Als wir in unser Zimmer hinaufgingen, stieß er mit dem Schlüssel gegen die Stäbe des Treppengeländers. Das hatte er auch zu Hause getan, wenn er halb betrunken heimkam und den Eltern, die schon im Bett waren, zeigen wollte, dass er keinen Wert auf Heimlichkeiten legte. An einem Absatz blieb ich stehen, um Atem zu holen. Nino musste mich stützen. In diesem Rasthaus war alles kindlich, bunt und heiter, die Wände leuchteten in verschiedenen Farben, die Kronleuchter an den Decken platzten auseinander wie Raketen, der Bodenbelag des Zimmers bestand aus grau-grünem Linoleum mit ungleichmäßigen Wellenlinien. Er glich dem Boden unseres Kinderzimmers, aber er glänzte spiegelblank, war mit einem anderen Putzmittel behandelt worden. Die Fenster, die auf den Wald hinausgingen, standen weit offen, wir machten kein Licht. Ein Wind zerrte in den Kronen der Fichten. Als wir vor einer Stunde im Heidegestrüpp hockten, hatte sich kein Lufthauch geregt. Und auch das ist ganz typisch für dieses Buch, das auch immer wieder so Wetterphänomene und das Motiv des Mondes benutzt, um diese Kipppunkte zu markieren. Also auch hier wieder dieser Spaziergang, in dem es windstill ist und alles ruhig ist. Und jetzt zieht der Sturm auf. Jetzt wird wieder referiert auf diese Unschuld der Kindheit und gleichzeitig diesen Geburtstag, der anscheinend auch wieder irgendetwas verändert. Ja. Was dann passiert zwischen den Geschwistern bleibt, oder was auch vorher schon passiert ist, bleibt unausgesprochen, zumindest am Anfang. Aber ich sag mal so, die ganze Stimmung im Buch weist darauf hin, dass das eine Geschichte ist, in der das Wesentliche, was diese beiden Menschen prägen wird, auch zum Schlechten hin eben unausgesprochen bleibt und in der Nacht passiert. Und in diese Stille der Worte auch, in diese Dunkelheit des Buches wird man eben gerade durch das Unausgesprochene erst recht hineingezogen. Und dass beide Geschwister darunter leiden, wird auch deutlich und macht auch den Schrecken dieser Geschichte aus. Nino redet mehr, bestimmt mehr, ist der Ältere, entscheidet und seine kleine Schwester folgt. Aber gleichzeitig ist sie halt diejenige, die uns die Geschichte erzählt. Eigentlich sind wir also ihr vor allem ganz nah, obwohl ihr die Ereignisse mehr widerfahren. Und ich weiß, dass diese Konstellation so ein bisschen auch in die Kritik geraten ist. Die passive Frau, der aktive Mann. Aber ich finde, das ist hier ganz großartig gemacht, denn es wirft eben auch die Frage auf, wie wir Passivität verstehen. Denn ob man quasi immer direkt die Handlung übernehmen muss, um sich des Vorwurfs der Passivität zu entledigen, oder ob es andere Formen des Aktiven gibt, andere Prozesse, die länger brauchen, die ein stilles Beobachten erforderlich machen, manchmal über Jahre, bevor man dann das Geschehene verarbeitet hat und in diese klassischere Form von Aktivität wieder überwechselt. Und ich finde eben auch diese Verarbeitungsprozesse, dieses Erzählen, eine Geschichte weben, die Perlen auffädeln, wie sie das nennt, ist was extrem Aktives. Es ist halt viel subtiler und spielt sich mehr im Inneren.
Ja, die Frage stellt sich ja oft bei so Erzählerfiguren, ne? Du könntest ja auch bei der große Gatsby zum Beispiel sagen, okay, ist dann Gatsby ist quasi so die Gestalt, die alles hat, die handelnde Gestalt ist, und der andere, Nick Carraway, ist eigentlich nur der Erzähler, der am Rand steht und zuguckt und immer nur sozusagen so auf Zuruf da ist. Aber am Ende stirbt Gatsby und es ist Carraway, der sozusagen alles uns einordnet und der uns erzählt, wie wir Gatsbys Geschichte zu lesen haben, nämlich als eine große Liebesgeschichte und nicht. Und das heißt, da könnte man auch dieses Aktiv-Passiv-Ding komplett am Ende über den Haufen werfen.
Ja.
Und das passt wieder zu dem, was du gesagt hast. Die Erzähler oder die Erzählerin, die haben Macht. Also ne, die haben Gestaltungsspielraum. Und es sind ihre Augen, durch die wir das Ganze sehen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Alles, was du sagst, kann man auf dieses Buch anwenden. Und es ist genau, glaube ich, auch dieses Vorurteil, mit dem wir da konfrontiert werden, dass wir Nini als bedauernswert empfinden und als abhängig. Aber ich glaube, diese Macht und dass sie am Ende die Geschichte erzählt und dass wir ja auch gar nicht wissen, was sie uns da alles erzählt, ne? Also ich meine, gerade Menschen, die aus der Psychiatrie heraus erzählen, würde ich jetzt mal schon eher als unzuverlässige ErzählerInnen charakterisieren. Und auch das ist etwas, was dieses Buch eben wunderbar aufgreift. Es gibt noch eine Stelle, die ich dir mitgebracht habe, um das Beziehungsgeflecht zwischen diesen Geschwistern zu beschreiben, aus ihrer Perspektive. Ich war nicht mehr ich. Mein Wesen war schon immer nichts als ein Echo von Nino gewesen, eine Saite, die ins Schwingen geriet, wenn er einen Ton von sich gab. Wir sind uns zu nahe, klagte mein Bruder. Wir sind ein einziges Wesen, das man in zwei Hälften zerschnitten hat. Du musst in einer gewissen Entfernung bleiben, Nini, damit ich dich anschauen kann. Aber es half nichts, dass er mich warnte. Ich war sein Mond, aus dem gleichen Stoff wie er selbst gemacht, von ihm abgesprengt, unfruchtbar, einsam, erkaltet. Ich kreiste um ihn, eifrig und atemlos. Ich konnte mein Gesicht nicht von ihm abwenden. Und auch hier, finde ich, wird etwas ganz klar. Erstmal dieser wirklich explizite Bezug auf diese platonsche Idee des Kugelmenschen, aber auch wie dieses Konzept scheitert. Und Sigrid Weigel in diesem Interview hat gefragt, ob eben diese Annahme, das Weibliche und das Männliche bräuchten einander, ob das überhaupt eingelöst wird, weil das Buch eben schlecht ausgeht für beide. Und Geno Hartlaub sagt, eigentlich glaubt sie immer noch an diese Einheit der Kugelmenschen. Und ich glaube auch, wenn ich dieses Buch lese, dass ich verstehe, was sie meint. Denn sie meint es eigentlich, glaube ich, nicht so sehr als Konzept der Liebe. Ich glaube, sie meint es eher als ein Konzept der Identifikation und sich selbst zu erkennen im anderen. Und ich glaube auch nicht, und da kommen wir wieder auf diesen Dualismus der Geschlechter, dass das unbedingt ein Mann und eine Frau sein müssen. Das Konzept funktioniert ja angesichts der mehreren Geschlechter, die es gibt, sowieso nicht mehr. Es geht hier, glaube ich, eher um zwei verschiedene Ichs, die sich ineinander erkennen. Und da sind wir ja auch bei ganz zeitgenössischen beziehungsweise allgemeingültigen Konzepten wie dem von Martin Buber oder so weiter. Also gibt es ganz andere Philosophien, die sich damit beschäftigt haben, und so würde ich behaupten, deutet Geno Hartlaub auch Platon aus und oder beziehungsweise übernimmt genau diesen Aspekt eher als eine metaphorische Ebene für sich und ihr Buch. Es geht darum, das zu finden, was uns ganz und heil fühlen lässt und offen bleibt, aber eben ob wir das in einem anderen finden können oder eben in uns selbst finden müssen. Beide im Geschwister scheitern im Buch aneinander. Und die Frage bleibt eben offen, ob es überhaupt gelingen kann. Und aber all das, was ich jetzt gesagt habe, das steht natürlich nicht im Buch. Das ist ein Gedanke, der nach dem Lesen aufkommt. Und das finde ich auch so toll an diesem Buch. Das hat keine Agenda, das hat keine Moral. Es geht nicht um eine Botschaft, sondern es geht um zwei Kinder, die erwachsen werden und aneinander zerbrechen. Dabei macht sich der Bruder zum Täter. Aber Geno Hartlaub macht sich die Mühe, diese Täterschaft durch die Augen von Nini von allen Seiten zu beleuchten. Und es geht nicht um ein Urteil. Das müssen wir als Lesende selber fällen. Und ich finde, dass die Erzählungen, die sich das trauen und die sich damit auch sehr verletzlich machen in der Rezeption, dass die eine besondere Wucht entwickeln.
Was vom Tage übrig blieb. So, Lynn, zum Abschied wollen wir heute nochmal über einen Autoren reden. Der ist auf meiner Liste von Autoren, die ich unbedingt mal lesen will, weil es gibt ja so unfassbar berühmte Bücher von ihm, ne? Und er ist so ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Also stell ihn uns vor und sag mir vielleicht als allererstes ganz kurz, ob du schon mal ein Buch von ihm gelesen hast.
Nein.
Okay, wir machen das noch, Lynn. Ja. Wir machen da mal so ein Deep Dive in irgendwas, oder?
Ich liebe ja auch, das ist immer so, dass wir immer so über Sachen sprechen und dann so feststellen, ja, das ist kanonisch, aber das kennen wir überhaupt nicht. Aber gut, wir haben ja auch so eine lose Reihe, wo wir immer mal wieder hier Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen anschauen. Und ich finde, John Steinbeck, über den wir heute reden wollen, der gehört gar nicht in die Kategorie vergessene Nobelpreisträger, weil er enorm populär ist. Aber es ist auch spannend, weil er für mich insofern ein vergessener Nobelpreisträger ist, als dass ich vergessen habe, dass er ein Nobelpreisträger ist. Also der Name war mir noch geläufig, aber welchen Impact er hatte nicht. Aber gehen wir mal rein. 27.02.1902. John Steinbeck wird in Salinas in Kalifornien geboren und wird am Ende seines Lebens einer der meistgelesenen Autoren des 20. Jahrhunderts sein, mit einem Werk bestehend aus Romanen, Kurzgeschichten, Novellen, Drehbüchern. Aber eben nicht nur das, er hat auch viele Reportagen verfasst, war 1943 Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg, ist auch sonst viel gereist, hat das in seine Texte einfließen lassen. 1940 erhielt er den Pulitzerpreis für seinen Roman Früchte des Zorns und dafür hat er dann 1962 auch den Nobelpreis für Literatur erhalten. Und er wurde dann so suggestiv von jemandem, also von so einem Kritiker gefragt, ob er meine, dass er es verdient habe. Und da hat er gesagt, nein. Und an dieser kleinen Anekdote wird auch so ein bisschen das Verhältnis zu den Kritikerinnen und Kritikern und John Steinbeck deutlich, weil er war extrem erfolgreich schon zu Lebzeiten, aber damit eben auch sehr bekannt und sehr viel besprochen und sehr ausgedeutet. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Krashna Hawkeye, den einfach noch nicht so viele auf dem Zettel hatten. Und irgendwie hatte die Kritik damit ein Problem. Die mochten den nicht sonderlich gerne und warum und dass das noch andere Gründe hatte, werden wir auch noch hören. Was ich mal von dir wissen wollte, ist, ob du die Verfilmung von Früchte des Zorns oder Jenseits von Eden kennst.
Genau, ich kenne diese Verfilmung mit James Dean in den Hauptrollen und so teilweise. Das ist auch das, warum er mir auch die ganze Zeit schon was sagt, obwohl ich diese Bücher noch nicht gelesen habe. Das waren ja riesige Hollywood-Produktionen.
Extrem erfolgreich auch.
Ja.
Das Ding ist halt, dass es an Steinbeck eben mit der Verleihung des Nobelpreises nichts mehr zu entdecken gab. Und das hat die Kritiker irgendwie aufgebracht. Und wir gucken uns jetzt mal an, woher der eigentlich biografisch kommt und was sein Schreiben ausmacht. Er war Nachfahre eines deutschen Großvaters aus dem Ruhrgebiet und einer irischen Großmutter. Die sind dann nach Kalifornien gegangen und haben sich dort so den amerikanischen Traum verwirklichen wollen. Und sein Schreiben wird als uramerikanisch bezeichnet. Und gleichzeitig hat das den amerikanischen KritikerInnen überhaupt nicht mehr gepasst. Die hatten so Bock auf SchriftstellerInnen wie Edgar Allan Poe zum Beispiel, wo irgendwie sowas Übernatürliches noch eine Rolle spielt. Aber ich habe gelesen, dass Steinbeck eben einfach so amerikanisch war wie Büffel und Kartoffeln und all das war irgendwie denen zu urtypisch. Und er ist auch Autodidakt, hat keinen Abschluss gemacht, hat nur eine Zeit lang an der Stanford University, die ja auch extrem renommiert ist, studiert. Mit 17 Jahren hat er da angefangen, Anglistik, Geschichte und kreatives Schreiben, hat dann aber abgebrochen und hat Gelegenheitsarbeiten verrichtet als Soldat, als Knecht oder zum Beispiel auch als Bauarbeiter und hat damit sehr viel über das Leben gelernt, über das er auch geschrieben hat. Und die Kritiker und Kritikerinnen damals sagten eben, er hat sich niemals mit Erzähltheorie und Philosophie tiefgehend beschäftigt und haben ihm so die fehlende Akademisierung vorgeworfen und sie fanden ihn zu flach und zu erfolgreich. Also ein Vorwurf, den man irgendwie kennt, der auch immer mal wiederkommt und der ihm hier auch vorgeworfen oder zum Vorwurf gemacht wurde. Früchte des Zorns, ich hatte es schon erwähnt, ist der Roman 1939 erschienen, für den er auch vielfach ausgezeichnet wurde. Es ist eine Familiengeschichte zur Zeit der großen Depression in Amerika, als eine Familie ja gleich eines biblischen Exodus von Oklahoma nach Kalifornien zieht. Kalifornien. Das bin ich auch schon richtig amerikanisiert hier. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber es ist ein sehr brutales Buch, das schlägt fehl, es kommt zu Mord und Totschlag, zu Elend und Armut. Es ist als fiktionale Reportage erzählt und Steinbeck selbst hat unter den Immigranten damals gelebt, die diesen Weg gegangen sind. Und mir scheint, dass dieses Buch irgendwie an seiner Aktualität nicht so richtig verliert, weil das ein Thema ist, diese Immigration, die hier passiert, die einfach erstens durch Naturkatastrophen zunimmt. Auch dort spielt eine Naturkatastrophe, eine Überflutung noch eine Rolle und eben immer schon auch das Leben der Menschen ausgemacht hat. Dieser Exodus, der wird übrigens in zweifacher Hinsicht so ein bisschen ausgedeutet. Es gibt ja das Motiv des göttlichen Zorns über die Verfehlung des Menschen im Johannesevangelium und es gibt auch einen Teil in einem Lied an die Soldaten aus Amerika zur Motivation im Krieg, dass dieses Motiv auch aufgreift und das führt er dort so ein bisschen zusammen. Er ist 1967 nach Vietnam gereist, aber krank zurückgekehrt, konnte nicht mehr arbeiten und ist am 20. Dezember im Jahr darauf, 1968, im Alter von nur 66 Jahren in New York an Herzversagen verstorben. Und ich bin auf zwei Anekdoten gestoßen, die ich dir noch mitbringen wollte zum Schluss, weil sie mich irgendwie gerührt haben. Und ich sie auch ein bisschen lustig finde. Ich habe schon gesagt, dass er viel auf Reisen war und er ist einmal, da war er schon 58 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere eine 10.000 Meilen lang durch die USA gereist in einem Wohnmobil, das er Rosinante nannte, nach dem Pferd von Don Quixote. Und sein einziger Begleiter war ein französischer Pudel namens Charlie. Und über diese Reise hat er ein sehr berühmtes Buch geschrieben, Reisen mit Charlie. Und Hunde waren irgendwie anscheinend ein Thema, weil es gibt noch eine andere Anekdote, die hätte ich gern schon gekannt, als ich in der Schule war. Er hat nämlich noch ein anderes sehr berühmtes Buch geschrieben von Mäusen und Menschen. Und über dieses Buch hat er gesagt, dass er Monate an dem Manuskript gearbeitet hat und dann hat sein Hund Tobi das eines Nachts quasi gefressen und hat das mit Humor genommen und hat geschrieben, ich war wütend, aber der Hund hat ja keine Schuld. Vielleicht ist das neue Manuskript jetzt besser als das alte. Und ich dachte so ein bisschen, well, vielleicht ist das der Beginn der alten Geschichte. Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Ich konnte sie leider nicht rechtzeitig machen. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen berührend und sehr amüsant und möchte mit dir auf John Steinbeck anstoßen und auf die Hunde Tobi und Charlie, die vielleicht einiges zu seinem Werk beigetragen haben, unfreiwilligerweise und unbewusst. Und wir sehen uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.